Ja.
Und so. Dämm man auf.
So wie die letzten Male auch. Wir fangen an mit einem Fallbeispiel. Und das baut so ein bisschen drauf auf mein letztes Thema, was ja Methemoglobinämie war. Ja. Und da wurde ein Medikament gegeben. Und um das wegzukriegen, sozusagen diese Methemoglobinämie, das war das Methylenblau. Und das hat wiederum eine Nebenwirkung. Die hat jetzt mit diesem Thema hier zu tun. So, Fallbeispiel. Wir fahren wieder RTW und wir werden gerufen zur Familie Huber. Alarmierung lautet auf dem Pieper 45 Jahre, männlich, Wesensveränderung und AZ-Verschlechterung. Heißt erstmal alles und nichts, eigentlich, wenn man so mal drauf guckt. Komm also dahin. Frau Huber, das ist wohl die Mutter von dem Patienten, circa 80 Jahre, öffnet die Tür von dem Einfamilienhaus. Sie ist total besorgt um ihren Sohn. Der ist wieder eingezogen nach der Trennung mit seiner Frau in die Dachgeschosswohnung oben. Mhm. So, jetzt kommen wir also rein ins Treppenhaus und sehen diese steile Treppe, die so um die Kurve geht, wo man, ich weiß nicht, wie groß eure Schuhe sind, irgendwie ungefähr vielleicht 50-75% des Fußes könnt ihr auf diese Stufen stellen. Ne?
Läuft.
Seht ihr vor euch. Ne?
Was ist das Erste, was man denkt?
Scheiße.
Okay, wenn der Patient da oben ist, ist er wirklich krank.
Ja,
Patienten,
genau.
Die in unzugänglichen Orten sind, sind immer wirklich
okay,
krank.
Also.
Oder tot.
Eben drum. Also wir hoffen innerlich immer noch, dass dieser Patient vielleicht auch irgendwie zu Fuß irgendwie diese Treppe runterkommt, kommen halt da hoch und finden so ein als Schlafzimmer umgebautes Wohnzimmer und finden Herrn Huber halt in Unterwäsche vor. Er ist schweißnass, völlig fahrig, getrieben, total wuselig. Und da denkt man so, dass erst wenn man sich jetzt so diesen Blick anguckt, also er ist zwar noch nicht dieses, das LLS, also dieses Looks Like Shit hat er noch nicht so richtig, aber so schon, dass man doch um ihn besorgt sind. Also der sieht auch nicht aus, als wäre er sonst immer so und eigentlich der Rest der Wohnung ist eigentlich noch relativ vernünftig. Aber so, wenn ich so einen schweißigen, fahrigen Typen sehe, dann denke ich als erstes irgendwie sowas wie ja, Hypoglykämie, Alkoholentzug oder irgendwie sowas ähnliches. Ne? Und dieser Herr Huber, der sucht auch irgendwas, kramt so rum, weiß gar nicht genau, wonach er sucht, ist völlig überrascht, nachdem wir jetzt da mittlerweile so zu fünf da stehen, also RDW, NEF und noch seine Mutter irgendwie im Zimmer. Und
Und auch noch seine Mutter.
Noch die Mama, genau. Ja, die hilft uns noch so ein bisschen, weil er kann nicht so richtig die Fragen beantworten, die wir jetzt für ihn haben. Also wir fragen, ob er irgendwelche Vorerkrankungen hat, der Patient verneint. Da er vom Bewusstseinszustand irgendwie nicht so ganz geheuer ist, gucken wir Frau Huber an und die besteht das mit Nicken. Nein, ihr Sohn Stefan war nie ernstlich krank gewesen, der war auch nie im Krankenhaus. Diabetes hat er auch nicht, also zumindest wüsste das nicht, aber der wohnte jetzt auch schon länger nicht bei ihr. Ne? Als Jugendlicher hat er häufiger mal so Migräneanfälle gehabt. Alkohol verträgt er eigentlich kaum, aber Rauch tut er schon. Und jetzt gucken wir uns auch um und finden auch wirklich nichts, irgendwie kein Alkohol, keine Flaschen, irgendwas oder ähnliches. Aber Herr Huber versucht sich irgendwie eine Zigarette anzustecken, versucht irgendwie diese Zigarette irgendwie rauszuholen aus der Packung. Dann fallen ihn alle irgendwie auf den Boden, verteilt alles. Dann erwischt da einer, will die irgendwie anzünden. Irgendwie das Feuerzeug springt ihm mehr so aus der Hand und so richtig irgendwie, ja, schafft er das nicht. Wir freuen uns eigentlich, weil er auch keine Lust hat, dass jetzt ja irgendwie das Rauchen anfängt. Gucken ihn uns an und dann fallen auch schon relativ große Pupillen auf. Fragen den Patienten, ob er irgendwelche Substanzen konsumiert hat. Patient verneint irgendwie. Mutter bestätigt die das erneut, wieder mit Nicken. Und dann nehmen wir uns den einfach beiseite.
Ich würde meiner Mutter aber auch nicht sagen, wenn ich Koks schnell.
Vielleicht naja. Pupst die ja mit.
Na gut, aber auf jeden Fall nehmen wir uns erstmal beiseite und versuchen mal ein paar Werte zu messen. Tachykard ist etwas mit 150 Schläge die Minute. SpO2 ist eigentlich ganz in Ordnung. Irgendwie hast du versucht, Blutdruck zu messen, bist dir aber auch nicht so ganz sicher, könnte sowas wie 160, 75 sein, aber der zittert halt so stark mit den Armen. Pulsoximeter fühlt sich auch immer so ein bisschen irritiert, wenn der Finger immer die ganze Zeit so vor sich hin zittert, so relativ hochfrequent. Und irgendwie hat dieser Patient ein Problem, wir wissen nur nicht genau, was er hat. Blutzucker haben wir uns ja schon entschieden, wollten wir eigentlich trotzdem testen, irgendwie legen ihn auch einen Zugang. Blutzucker auch völlig normal. Dieses Pflaster vom Zugang löst sich mittlerweile, weil halt die Haut so schweißig ist vom Patienten. Also das heißt erstmal Mullbinde drumrum und dann versuchen wir mit diesem Patienten, der ist ja noch eigentlich relativ gut zu Fuß, irgendwie diese schmale Treppe runter. Klappt auch relativ gut, ohne irgendwelche begehrlichen Zwischenfälle vor ein aktives Feld. Und Trage hat er einen Kollege schon aufgebaut, legen den Patienten da drauf und dann, der hatte seinen Pantoffel noch an, ne, damit er da jetzt nicht, der ist jetzt runtergefallen und dann hebst du den Pantoffel auf, versuchst ihn auf diesen Fuß drauf zu stecken und auf einmal zuckt dieser Fuß total nach. Also denkst, oha, ein Klonus hast du auch lange nicht mehr gesehen. Also das heißt, der Fuß zuckt irgendwie wie wild nach, wenn du da irgendwie nur so ein bisschen gegenkommst. Dann überlegst du dir neurologisch oder internistisch irgendwie und na gut, er hat jetzt diesen Klonus, also machen wir es erstmal neurologisch, ne? So, jetzt in der Klinik. Bitte?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja gut, na, auf jeden Fall erstmal ein bisschen Infusion rein, ein bisschen Abstand irgendwie. Und Herr Huber kann dann auch so ein bisschen wieder Angaben machen. Er hat irgendwie Venlafaxin, ich habe irgendwie immer so M irgendwie so mit drin, genommen, weil sein Hausarzt hat das verschrieben, weil er so ein bisschen in so ein Loch gefallen ist nach der Trennung von seiner Frau. Also so ein paar sinnvolle Sachen habt ihr doch rausgekriegt, ne? Und der Neurologe macht das Ganze weiter, findet dann auch raus, dass der mit der Wirkung von diesen Venlafaxin nicht so richtig zufrieden gewesen ist, hat sich noch Johanniskrautkapseln dazu gekauft, ne? Und dann hat er halt die Nächte da durchgemacht, weil so richtig schlafen konnte er nicht, hat Fernsehen geguckt irgendwie und durch diesen ganzen Schlafmangel und sowas volle Möhre Migräneanfälle gekriegt, wo wir wieder bei Migräne waren irgendwie so. Mhm. Hat noch so eine alte Packung Sumatriptan gefunden irgendwie und hat dann sich, weil ihm auch hundeübel war, irgendwie mit ein bisschen MCP runtergespült. So, und der Neurologe sucht so ein bisschen nach einer versteckten Kamera, weil Herr Huber ungefähr alle Medikamente eingenommen hatten, die eine serotonergische Wirkung hatten, die ihm so eingefallen sind.
Also fasst man nochmal zusammen, welche Medikamente das sind.
Oder kommen noch ganz viele.
Kommen noch einige. Okay. Das lohnt sich noch gar nicht zusammenzufassen. Okay. Genau. Es soll ja auch erstmal ein Überblick sein, dass man so ein bisschen dieses Krankheitsbild, dass man ein bisschen reinkommt. Pathophysiologie. Also wir haben einen potenziell lebensbedrohlichen Überschuss an Serotonin. Serotonin wird auch 5-Hydroxytryptamin oder 5-HT genannt. Ich sage lieber 5-HT, das geht ein bisschen schneller. Und das im zentralen und oder halt auch im peripheren Nervensystem, weil überall haben wir diese komischen Transmitter, also diese Rezeptoren sitzen. Und diese werden halt überstimuliert durch diesen Überschuss an Serotonin. Und das führt zu so ein Krankheitsbild mit einer Hyperaktivität, Hyperreflexie und so Angst, Unruhe und Ähnlichem. Mhm. Zudem kann halt noch die Körpertemperatur ansteigen. Du kannst so Koordinationsstörungen haben. Und das kann halt auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Das ist entweder zum Beispiel wird der Abbau gehemmt vom Serotonin, also durch zum Beispiel so einen Mao-Hemmer oder du hemmst die Wiederaufnahme des Serotonins in diesen präsynaptische Zelle durch so einen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, so ein SSRI. Oder du kannst auch vermehrt aufnehmen das Serotonin. Das gibt es zum Beispiel als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist so ein schönen Fallbericht gelesen, da hat so ein Hund irgendwie so dieses Nahrungsergänzungsmittel, was nur aus diesem 5-HT-Bestand gefuttert und hat sämtliche Symptome von so einem Serotoninsyndrom gekriegt. Ist leider dran verstorben irgendwie, weil die sich auch nicht so ganz sicher waren. Aber auch Tiere betrifft es und in einer ähnlichen Art und Weise wirklich wie der Mensch. Oder halt eine erhöhte Freisetzung von Serotonin. Das sind alles so Möglichkeiten, um halt seinen Serotoninspiegel irgendwie zu steigern, bis es halt irgendwann krankhaft wird. Die Diagnose selber kannst du nur klinisch stellen, weil durch dieses Blut-Hirn-Schranken-Ding würde so ein Serotoninwert im Blut kontrollieren überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Also dementsprechend. Die Ausprägung kann halt so, ich sag mal, so ein bisschen als Nebenwirkung sein. Das heißt, hast dann vielleicht so mehr milde Symptome oder halt auch so wirklich so schwierig bis halt zum Tod führen. Also da ist alles möglich. Das Auftreten, das ist so differenzialdiagnostisch immer ganz wichtig, sehr, sehr rasch, also unter 12 Stunden. Also das geht relativ schnell.
Jetzt nach haben wir Beginn der ersten Substanz? Oder?
Also es ist ja unterschiedlich, da kommen wir auch gleich nochmal so ein bisschen dazu. Du kannst entweder zum Beispiel das, was du bereits meinetwegen einnimmst, zum Beispiel Antidepressivo, und das deutlich steigern, ne, also eine Dosissteigerung nehmen, oder eine Kombination, das ist so in den meisten Fällen tritt das eher häufiger auf, dass du verschiedene serotonergisch wirkende Substanzen zu dir nimmst und daraufhin das kommst. Aber wenn du das machst, dann taucht das also relativ schnell so innerhalb von Stunden auf. Das ist so differenzialdiagnostisch ganz wichtig, um andere Sachen rauszukriegen. Es gibt diese Instabilität, also die autonome Instabilität des vegetativen Nervensystems. Das heißt, der Blut kann hochgehen, er kann runtergehen, das kann er ziemlich schnell machen. Pulsanstieg, so ein bisschen Grippegefühl, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, also diese ganzen Magen-Darm-Geschichten, auch mit gesteigerten Darmgeräuschen, wenn du da gerne drauf hören möchtest. Kopfschmerzen, Atemfrequenzanstieg, Mydriasis, da ist die Pupillenerweiterung, was ja auch unser Patient zum Beispiel gehabt hatte. Die kognitiven Störungen, die können also wirklich von Bewusstseinsstörung, dieser Akathisie, also diese motorische Akathisie, ich mache immer irgendwo Ns hin, wo gar keine Sinn gerade. Die Akathisie, die motorische Unruhe, Halluzination, Hypomanie, Koordinationsstörungen, da ist auch, ich sag mal, so alles möglich, was eher so ein bisschen gruselig macht. die neuromuskulären Symptome, das sind die, die auch schon wieder relativ spezifisch sind, also vor allen Dingen so Tremor, Myoklinin, Muskelzuckung, gesteigerte Reflexe, pathologische Reflexe, Krämpfe und dieser Klonus. Und dieser Klonus, den finde ich besonders wichtig, weil den kann man, also selbst, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch ein Reflexhämmerchen dabei haben. Habt ihr eben schon mal im NEF-Dienst Reflexe geklopft?
Handkantenschlag.
Nicht. Nein. Ehrlich gesagt, nicht.
Und den einzigen Reflex, den ich prüfe, Babinski. Ist der Babinski.
Ja, eben, genau. Und den kriegst du auch mit irgendwelchen Sachen. Jetzt Neurologen werden uns in diesem Moment gerade verfluchen, aber ein Klonus ist relativ einfach auslösbar. Das heißt, schiebst einen Fuß irgendwie Richtung Fußrücken, also Dorsalextension, und drückst da mal ordentlich und es fängt an zu zucken und zuckt relativ hochfrequent, hört irgendwann wieder auf. Kannst aber auch die Kniescheibe durch Dehnung des Quadrizeps mal ordentlich nach unten drücken und dann ist dieser Klonus auslösbar. Der kann aber auch auftauchen, ohne dass du da irgendwie was aktiviert hast, dass der einfach sozusagen so vor sich hin zuckt, ist auch möglich. Das zeigt eher schlimmere Symptomatik, der nicht induzierte Klonus. Dann gibt es wirklich schwere Verläufe mit tonisch-klonischen Krampfanfällen, Laktatazidose, Muskelrigidität, Delirium bis Koma, Temperaturen über 40 Grad, mit Multiorganversagen, also mit Rhabdomyolyse, disseminierte intravasale Gerinnung, Nierenversagen und ja, auch Versterben ist quasi möglich, also von bis alles möglich.
Okay.
So, wie kriegen wir das raus? Und da sind wir wieder, wie auch im letzten Fall, wirklich bei der ausgiebigen Medikamenten- und Drogenanamnese. Mhm. Und da kommt es dann heraus, dass zum Beispiel Dosis gesteigert wurde, irgendwelche Sachen überdosiert wurden in ja, akzidentieller Geschichte oder suizidaler Geschichte. Oder halt wilde Kombination der Wirkstoffe. Ich habe da jetzt mal eine Liste aufgeführt. Wird jetzt wahrscheinlich
macht keinen Sinn.
Ja, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie alle zu nennen. Ich nenne ein paar wichtige Sachen. Einfach ja diese Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin und Konsorten. Oder halt Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, Venlafaxin, Duloxetin. Das sind so typische Vertreter auch. Die trizyklischen Antidepressiva sind dafür möglich. Aber jetzt, was uns auch so ein bisschen mit in Gang kommt, weil wir werden ja vielleicht in die Bedrohung kommen, die zu sedieren, zu narkotisieren oder ähnliches müssen, auch Opiate wie Fentanyl gehören dazu, dass die eine serotonergische Wirkung haben. Da gab es auch einen roten Handbrief, den habe ich auch nochmal verlinkt. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Patienten vor mir habe, dann sollte ich vielleicht nicht unbedingt, ja, den einerseits mit Fentanyl und vielleicht dann noch mit Suki einleiten, weil wenn ich dann schon die Rhabdomyolyse mit einer Hyperkaliämie habe, brauche ich nicht noch mehr davon, von der ganzen Geschichte.
Also nimmst du gerade präklinisch Ketanest.
Und Rucuronium.
Du hast halt noch ein paar andere Möglichkeiten, also das wäre jetzt nicht so das, was man zuerst nehmen soll. Viele, viele Antiepileptika könnten es machen, die Mauerhämmer, die es ja kaum noch gibt, irgendwie so unser Methylenblau, deswegen kam ich überhaupt auf die Geschichte. Und denn alles, was irgendwie die Freisetzung von Serotonin erhöht, also die ganze Drogengeschichte von Amphetamin, MDMA, Kokain und Konsorten, wäre möglich. So, zudem gibt es aber noch so ein paar ZYP-Inhibitoren, die verhindern, dass zum Beispiel unsere Antidepressive abgebaut werden. Und da sind so einige Antibiotika mit bei. Da muss man ein bisschen aufpassen. Erythromycin, Ciprofloxacin, Linezolid wäre auch so ein paar so Sachen. Ich habe eine große Liste verlinkt, die man sich angucken kann bei Bedarf, auch wenn man versucht, irgendwie abzuchecken, ob unsere Medikamentenkombination, die wir jetzt dem Patienten verschrieben haben, irgendwie so in der Kombination eine serotonergische Wirkung hat. Und habe dann noch verlinkt einmal, wo habe ich es denn, dieses von Medscape, wo man alle seine Medikamente eingeben kann, um dann zu gucken, ob es da diese Medscape Drug Interaction Checker, um zu gucken, ob da Probleme entstehen können. So, was kann man denn machen irgendwie? Also wie gesagt, Bluttest können wir nichts rausfinden. Wir finden vielleicht eine erhöhte Kreatininkinase, einen erhöhten Myoglobinwert, je nachdem, wie viel Rhabdomyolyse dieser Patient schon gemacht hat. Vielleicht eine unspezifische Leukozytose. Ne? Aber das Erste, was wir machen sollen, den natürlich irgendwie überwachen, eventuell intensivmedizinisch wenn die Symptome schwer sind, aufnehmen, Flüssigkeit ausgleichen, weil der Schwitz ja ziemlich verliert ordentlich. Mhm. Und so Myoglobin, ich glaube nicht, dass es sehr günstig ist, das länger in der Niere aufrecht zu halten. Da war mal was, meine ich. Ne?
Eine der wenigen Sachen, wo man zumindest noch über Furo mit Flüssigkeit nachdenken
kann. Ja, ich glaube schon, da darf man es legal mal die sagen, ohne gehauen zu werden irgendwie. Ne? Möglicherweise muss ich den sedieren, Benzodiazepine geben, möglicherweise Narkosen relaxieren, haben wir jetzt ja schon mal drüber nachgedacht. Temperatursenkung, sowas wie Antipyretika, also Novalgin, Paracetamol funktioniert da nicht so richtig, weil kein eigentliches Fieber vorliegt, sondern eher durch diese vermehrte Muskeltätigkeit eine ausgelöste Hyperthermie besteht. Also dementsprechend.
Also Dantrolen.
gibt es sogar Fallberichte, dass sie es probiert haben, war jetzt nicht so das Optimum. Ne? Genau. Aber man hat auch empfohlen, das zum Beispiel durch die Sedierung mit Dextor zum Beispiel zu machen, weil du den dann wohl auch spontan atmen lassen könntest. Das wäre auch eine Option, um die so ein bisschen runterzukriegen. Es gibt so Serotonin-Antagonisten. Also das ist eigentlich ein Antihistaminikum. Das ist das Cyproheptadin. Das ist auch hier zugelassen, eigentlich nur für Kälteurtikaria und ähnliches hast und der Rest nicht funktioniert, dann könntest du das wohl geben. Also ich wüsste nicht, hat das. Also
aber ich glaube, das haben wir nicht mal im Notdepot. Aber
ich wüsste nicht, dass wir es da haben, vielleicht irgendwo bestellen oder ähnliches. Aber es gab da halt Fallberichte. Es gibt da jetzt auch nicht die super Bestätigung, dass das super funktioniert hat. Aber die ganzen anderen Podcasts sind da mal sehr, sehr stark drauf eingegangen. Deswegen dachte ich, muss ich es zumindest mal aufführen. Mhm. Differentialdiagnostisch haben wir ja noch so ein paar Sachen drin, wie das zum Beispiel maligne neuroleptische Syndrom, das ist ja eher so über ein Dopamin-Haushalt, hat eher einen langsamen Verlauf, die Leute sind eher steif, katatoner Stupor, haben aber auch Fieber und ähnliches, aber die Reflexe sind halt nicht übersteigert bei denen, also eher verlangsamt auslösbar. Mhm. Denn alles natürlich, was sind zentrale Nervensysteme, auch mit den Entzündungen und ähnlichem betrifft, Meningitis, Meningoenzephalitis, psychiatrische Erkrankung. Anticholinergesyndrom haben wir ja eher, die schwitzen nicht so doll, ne? Also die haben auch keine, die haben eher so heiße, trockene Haut. Ne?
Heiß, verrückt und trocken.
Ja, da gab es mal dieses Lied, ne? Ja. Genau. Wäre vielleicht auch nochmal irgendwann eine Geschichte. Obwohl haben Toxdocs haben da auch mal einen schönen Beitrag zugemacht zum Anticholinergen-Syndrom. Oder war das Pincast? Ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube Toxdocs, aber ja.
Also wie gesagt, mit dieser Hyperreflexie und dem Klonus kommen wir relativ weit, ne? Also schwitzig, kognitiv völlig durcheinander, unruhig, zitternd, Klonus, dann haben wir die Möglichkeit, das rauszufinden. Es gibt auch so Kriterien, die sogenannten Hunter-Kriterien. Da geht man erstmal davon aus, man braucht erstmal ein Medikament, was es auslöst. Mhm. Also das muss vorhanden sein, um überhaupt da richtig dran denken zu können. Und dann halt Symptome halt in Verbindung, zum Beispiel ein spontaner Klonus reicht denn schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten im Venlafaxin und hat diesen spontanen Klonus, ohne dass ich den auslöse, reicht schon völlig aus, Peng Serotonin-Syndrom, haben wir das Symptom, die Erkrankung, diese Diagnose gestellt. Dann habe ich die Möglichkeit, ich habe ein Medikament, habe aber nur einen induzierbaren Klonus. Aber Agitiertheit oder Schwitzen dazu, dann reicht das auch völlig aus, Diagnose darf gestellt werden. Oder zum Beispiel einen sogenannten Oculoklonus, also so sarkadenartige Hin- und Her-Bewegungen von den Augen. Habe ich leider kein schönes Video, was ich verlinken konnte. Aber auch nur in Kombination mit Agitiertheit und Schwitzen. Also da fehlt immer noch so ein bisschen was dazu.
Okay.
Oder generell
Schwitzen müssen sie immer.
Genau, Tremor und Hyperreflexie würde auch gehen. Okay. Oder ein Hypertonus, eine Temperatur über 38 Grad. Aber dann muss auch noch ein Oculoklonus oder ein induzierbarer Klonus dazu sein. Es ist doch Wurst. Man muss dran denken.
Sehr handlichen
Definition.
Es gab die anderen, waren noch komplizierter. Also dran denken.
Okay.
Dran denken und einen Klonus ausprobieren. Ich habe ein Video verlinkt, also ihr müsst nur das auf Klonus in den Shownotes.
Also eigentlich auf die Trigger, kann man es auch zusammenfassend sagen, auf die Triggersubstanzen achten. Wenn man irgendwie ein unklares neurologisches Krankheitsbild hat mit Kloni in irgendeiner Form, also dann dazu die passende Medikamentenanamnese, dann daran denken und machen kann man außer ein bisschen Sedierung ohne Suki, Narkose und Fenta kann es auch triggern, wenig.
Symptomatische Therapie und dran denken. Ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen.
Und Ines war so nett und hat uns das alles nochmal aufgeschrieben. Das heißt, ihr könnt das auch nochmal nachlesen in einem separaten Artikel bei uns.
So sieht's aus.
Gut.
Vielen Dank, Ines.
Ich würde nochmal Bier holen.
Das ist wichtig.
Mach mal.
Dann gehe ich nochmal. Naja. Ja.